SRF Digital.
Ich bin Jörg Tschirre und diese Woche geht es hier um Panzer, unter anderem. Nein, gibt es da etwas, das wir schon lange nicht mehr so toll finden, das man eigentlich gerne loswerden möchte, aber irgendwie sind die Alternativen auch nicht so toll. Passwörter, warum ist es nur so schwer mit euch? Und BlackBerry, die haben es auch schwer gehabt in den letzten Jahren. Darum war man sehr gespannt, wo BlackBerry am Mittwoch seine neuen Smartphones hat vorgestellt hat. Und dazu auch noch ein neues Betriebssystem. Ich habe bei SRF 4 News erzählt, wie die neuen Geräte ankommen und welche Chancen sie haben auf dem hart umkämpften Markt für die Smartphones.
Nun sind die ersten Testberichte der neuen Geräte veröffentlicht und Jörg Schirn von der SRF Digital Redaktion, BlackBerry dürfte daran durchaus seine Freude haben.
Ja, die Kritiken, die sind eigentlich durchwegs positiv. Das neue Betriebssystem BlackBerry 10 heißt es, das wird gelobt als schön gestaltet, es sei flüssig und vor allem auch schnell. Und besonders hervorgehoben wird die konsequente Trennung von privaten und geschäftlichen Daten, die auf diesem Handy möglich ist. Und auch die Hardware der Geräte kommt eigentlich sehr gut weg. Die spielt in der Oberklasse und ist eine große Verbesserung zu den bisherigen BlackBerry-Geräten.
Ja, und trotzdem zeichnen ja Kommentatoren und Analysten ein düsteres Bild von BlackBerrys Zukunft, das schon seit längerem jetzt. Warum denn, wenn die Geräte an sich doch eigentlich überzeugen?
Ja, es genügt eben nicht, dass die neuen Geräte besser sind als die alten BlackBerry-Geräte. Sie müssten besser sein als das iPhone von Apple oder etwa die Android-Geräte, die Googles Betriebssystem drauf haben. Die teilen sich den Smartphone-Markt auf. Die machen gut 90% zusammen des Marktanteils aus. BlackBerry hat knapp 5%. Also wenn es darum geht, zu wachsen, mehr Kunden zu gewinnen, müsste man eben Leute vom Wechsel überzeugen, weg von den iPhones und weg von den Android-Geräten.
Und warum ist das, wenn man jetzt den Analysten glauben soll, trotz guter Hardware und gutem Betriebssystem so schwer?
Das liegt an den Apps, also an den Programmen, die für ein Betriebssystem zur Verfügung stehen. Und da ist BlackBerry ganz klar im Nachteil, wenn man die Konkurrenz anschaut. Das neue BlackBerry, das startet mit 70.000 Apps. Das ist ein Bruchteil von dem, was iPhone-Geräte oder auch Android-Geräte, worunter die auswählen können. Und gerade kleine Entwickler, die haben nicht die Kapazität, Apps für alle Betriebssysteme gleichermaßen zu entwickeln und die konzentrieren sich dann eben auf iPhone und Android. Jetzt gibt es zwei Leute, die sagen, die Quantität der Apps, die sagt noch nichts über die eigentliche Qualität aus. Das stimmt natürlich schon, aber die große Zahl von verfügbaren Apps, die zeigt eben auch, dass es ein lebendiger Marktplatz ist, dass da Innovation stattfindet. Das ist also sicher ein Nachteil für BlackBerry, dass da nur so wenig zur Auswahl steht. Schlimmer noch ist, es sind eben gerade wichtige und beliebte Apps, die jetzt zum Beginn nicht da sind. In der Schweiz zum Beispiel wird es keine SBB-App geben, das hat mir die SBB gesagt, es ist auch keine in Planung. Oder auch eine YouTube-App gibt es nicht oder Google Maps. Man muss sich auf BlackBerrys eigenen Kartendienst verlassen und der wird eher schlecht bewertet. Also so gibt es tatsächlich wenig Grund für iPhone-Benutzer oder Android-Benutzer, hier auf dieses neue Gerät zu wechseln.
Ja gut, jetzt könnte man aber auch argumentieren, für Privatkunden sind solche Apps ein wichtiger Grund bei der Auswahl des Smartphones. Aber was ist denn mit den Firmenkunden? Da war ja das BlackBerry lange Zeit erste Wahl.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein wenig die Einfallstraße, auf der BlackBerry jetzt hofft, neue Kunden zu gewinnen. Es gibt einfach ein Problem. Auf dieser Straße gibt es ein großes Hindernis und das heißt Windows Phone, also das mobile Telefon von Microsoft. Das hat im Moment noch sehr wenig Marktanteil, so zwischen 2-3%. Aber Microsoft ist eben viel besser aufgestellt, als es BlackBerry ist. Zum einen hat Microsoft viel mehr Geld zur Verfügung, kann Entwickler bezahlen, dass sie Apps speziell für das Windows Phone machen. Also wenn da eine App fehlt, könnte Microsoft entsprechend Geld zur Hand nehmen und die bauen lassen. Und zum anderen ist das Windows-Betriebssystem für die Desktop-PCs natürlich immer noch das am weitesten verbreitete. Und wenn ein IT-Verantwortlicher in einer Firma nun entscheiden muss, welches Smartphone er als Geschäftstelefon einsetzen will, da ist Windows klar im Vorteil gegenüber BlackBerry. Und deshalb erstaunt es auch nicht, wenn Analysten jetzt sagen, dass der Smartphone-Markt sicher weiter dominiert wird von den Android-Geräten und iPhones und sich Windows Phone dahinter als dritter Mitspieler wird etablieren können.
Dann kann man also sagen, ist der Zug für BlackBerry endgültig abgefahren.
Ja, und sowohl für Privatkunden, was auch die Businesskunden angeht. Man muss sich erinnern, als das erste BlackBerry 1999 auf den Markt kam, da gab es außer diesem Gerät für Geschäftsleute noch kaum Möglichkeiten, E-Mails unterwegs abzurufen oder zu beantworten. Und seit der Smartphone-Revolution gibt es heute eben unzählige Möglichkeiten, von überall her zu kommunizieren und Daten abzurufen. Also da ist das BlackBerry nicht mehr das einzige Gerät. Microsoft selber hat diese Woche auch etwas Neues vorgestellt, sein Office-Programm. Und da gibt es eine grosse Neuerung. Man muss Office nicht mehr kaufen, um damit zu arbeiten. Der Reto Wittmer hat der Annik Lautenschlager erklärt, wie das genau gemeint ist.
Wir sind ja eigentlich eine Nation von Mietern, wir Schweizerinnen und Schweizer. Etwa 2/3 von uns mieten. Und etwa genauso viele Leute arbeiten mit dem bekanntesten Computerprogramm, mit dem Office. Also Word, Excel, Outlook für die Mails und den Kalender. Und wahrscheinlich genau darum hat sich Microsoft gedacht, wenn die schon bei den Häusermietern sind, sollen sie doch auch beim Office-Mieter sein. Neu kann man, das ist kein Witz, das Office auch mieten. Reto Wittmer, Digitalredakteur. Beim Office, wir können mal den Preisvergleich machen, sieht es dann so aus, ein Jahr Miete kostet 119 Franken, das Ding posten und für immer besitzen kostet 169 Franken. Das sind 50 Franken Unterschied. Wenn ich ehrlich bin, macht das auf den ersten Blick nicht wirklich Sinn.
Das ist ein bisschen Mietwuche, könnte man fast sagen. Ja, ja, also auf den ersten Blick macht es keinen Sinn, aber es kommt auf den zweiten Blick ein bisschen aufs Einsatzgebiet an. Wenn man es klassisch kauft, dann ist das so ein bisschen eine Person. Ich habe zuhause einen PC, ich arbeite ab und zu mit dem Office. Und mir ist es auch gleich, wenn das Office vielleicht schon ein paar Jahre alt ist. Also ich kaufe dann so vielleicht alle 10 Jahre mal wieder eine neue Version. Und dann ist sicher kaufen empfehlenswerter. Jetzt muss man sich fragen, ja, wieso soll ich denn jetzt mieten? Da kann man jetzt seit heute die neue Office-Version. Es ist eben zum Beispiel so, dass da nicht nur eine Lizenz dabei ist in der Mietversion, sondern man hat gerade 5 Lizenzen.
Heisst, man hat das Office gerade für die ganze Familie?
Das ist eine Variante. Also ich kann allen Kindern das Office noch auf ihren PCs installieren. Beide Eltern haben das Office. Oder was man natürlich auch mal sehen, heute ist ja immer wichtiger oder gängiger, dass viele Leute nicht nur einen PC zu Hause haben, sondern man hat auch noch ein Notebook, man hat noch ein Tablet, ein Smartphone und so weiter. Man hat vielleicht einen PC, wo das Windows-Betriebssystem draufläuft. Auf dem anderen ist das Mac-Betriebssystem drauf. Und dann kann ich eben mit der Mietvariante auf all die Geräte je ein Office tun.
Also das heisst, man darf wirklich auf 5 Geräte das Ding draufknallen?
Das ist so, ja. Und dann, das ist natürlich der Vorteil. Und das zahlt man natürlich da in dieser Mietversion. Und dann habe ich zusätzlich eben auch noch so Dienstleistungen dabei, 20 GB Speicher für Dokumente auf dem SkyDrive. Das ist so etwas wie eine Dropbox, so ein Online-Speicher. Jetzt kann ich sagen, gut, Dropbox ist gratis. Also für was? Das ist an sich nicht wirklich ein Bonus. Aber es ist halt das SkyDrive ist dann so perfekt integriert in die ganze Office-Welt. Und das ist so die Idee, die Microsoft hat, Office überall brauchen und dann an einem Ort noch Dokumente speichern, also alles voll integriert.
Jetzt hast du vorhin mal angetönt, es gibt Leute, die kaufen dann so alle 10 Jahre ein neues Office. Ich nehme an, da hat der Mietding auch einen Vorteil.
Ja, das ist so, wie wenn ich Mieter bin und die Waschmaschine kaputt ist, dann kann ich einfach einen Besitzer anrufen, bringen neue Waschmaschine, wenn ich Besitzer bin.
Sag doch noch bitte, es funktioniert dann auch besser im Wechselleben.
Und wenn ich Hausbesitzer bin, muss ich mich auch um die Renovationen und alles selber kümmern. Und das ist da beim Office auch. Also da habe ich eigentlich immer die neueste Version, da kommen dann auch immer die Updates automatisch, neue Funktionen und so. Und ja, muss mich gar nicht mehr um neue Versionen kümmern.
Und wenn es einem nicht passt, kann man auch jederzeit kündigen.
Das ist sich auch wieder der Vorteil. Nur muss ich da natürlich aufpassen, dass wenn ich die ganze Zeit alle Office-Dokumente in dem Online-Speicher gesichert habe, dass ich es dann vorher noch auf die eigene Festplatte nehmen will. Ja, nach der Kündigung wäre es dann sonst vielleicht dann auch weg.
Die Ferienfötterli verschwunden. Was ist Kündigungsfrist? Weißt du das gerade? Ist es so 3 Monate wieder bei der Miete?
Das ist eine gute Frage, oder ob es einen Zügeltermin gibt. Nein, genau, ich glaube es nicht.
Immer im Frühling und im Herbst kann man das Office kündigen.
Sind einfach Jahresmieten.
Ja, nach einem Jahr läuft es ab und dann tut man es verlängern oder nicht. Das neue Office ist da und neu jetzt eben auch zum Mieten. Lohnt sich, wenn man eben gerade Heerscharen von Geräten will, mit dem Ding versorgen oder wenn man es leid ist, immer wieder selber müssen für die Aktualisierungen sorgen, wenn man das Rundum-Paket bevorzugt, also eben wie beim Haus, da hat man einen, wo einem den Topfen die Wasser fliegt, solange man zur Miete wohnt.
Die einen die stehen auf Autos, die anderen die stehen auf Eisenbahnen und dann gibt es noch die dritten, die stehen auf Panzer. Der Guido Beiger, der hat dem Philipp Gerber von seiner neuen Leidenschaft erzählt.
Ja, das hat mich wirklich selber überrascht. Ich habe World of Tanks gespielt und es hat mich total reingezogen. Das hätte ich nie gedacht vorher.
Nie gedacht wegen der Panzer, aber die Faszination?
Nein, mit denen habe ich eigentlich nicht so Berührungsängste. Eher, weil es ein Online-Spiel ist. Also man wählt da am Anfang einen Panzer aus. Es sind so historische Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und dann wirst du zufällig in ein Team von 15 Leuten eingeteilt. Also man kämpft online zusammen mit dem Team dann gegen ein Team von anderen 15 Leuten, wieder mit ihren Panzern. Und so die Art von Online-Kampfspiel, das liebt mir sonst nicht so, weil meistens sind die Spiele sehr kompetitiv und darum halt sehr anstrengend zum Spielen. Und da in dem Fall aber hat es mir sehr, sehr gut gefallen.
Was macht denn World of Tanks jetzt anders?
Ja, so die einzelnen Partien, also ein Gefecht, das dauert maximal 15 Minuten und meistens ist es aber schneller vorbei. Meistens ist es so nach 15 Minuten entschieden. Mhm. Und jetzt in anderen Online-Spiel ist es eigentlich häufig so, dass wenn es die hat, dann musst du ein paar Sekunden warten und dann kommst du wieder zurück ins Spiel. Und die Folge davon ist, dass es eigentlich häufig so eine Zone gibt auf dem Schlachtfeld, wo es einfach ganz viele Spieler hat, die sich gegenseitig verhauen. Und das ist wahnsinnig aufregend, aber es bringt strategisch überhaupt nichts, oder? Weil das ist immer am gleichen Ort und alle hauen sich.
Es hat auch immer wieder, man geht immer wieder frisch. Mhm.
Und in World of Tanks ist es eben nicht so, weil dort, wenn der eigene Panzer zerstört wird, dann ist man draußen aus dieser Partie. Also dann muss man warten, bis sie fertig ist. Und die Folge davon ist, dass sich alle einfach sehr viel vorsichtiger verhalten und wirklich so versuchen zu überleben. Und durch das wird das Spieltempo eher ruhig, eher überlegt, weniger hektisch, und das ist mir einfach sehr gut gelegen.
Aber wenn es jetzt gerade am Anfang von so einer Partie verwünscht, wenn sie dann gerade hat, dann musst du warten, bis die anderen fertig sind, oder
wie? Ja, das ist so. Man kann dann auch nicht mehr mitkämpfen. Aber was man machen kann, per Mausklick kann man in die anderen Panzer vom eigenen Team, die noch am Umfahren sind, in die kann man so wie reingumpen und kann dann die Schlacht aus der Sicht von denen beobachten. Und das ist super, um die Taktik zu lernen, oder? Weil man dann wirklich kann beobachten, wo fahren denn da die anderen eigentlich an, was sind strategisch irgendwie wichtige Stellen auf dieser Karte. Und das trägt dazu bei, dass man das Spiel wirklich sehr schnell lernt. Eigentlich. Gerade jetzt als Anfänger, für mich hat das sehr geholfen, weil es eigentlich recht schnell gegangen ist, bis ich mich so ein bisschen kompetent gefühlt habe. Und das ist häufig in Online-Spielen nicht so, dass man da viel länger unten durch muss, bis man einigermaßen das Gefühl hat, jetzt kann ich mitheben.
Und offenbar eben nicht nur dir, das Spiel ist nämlich wahnsinnig erfolgreich.
Es ist verrückt, ja, das kann man wirklich so sagen. Ende Jahr haben es 45 Millionen registrierte Spieler gehabt, die World of Tanks spielen. Im Vergleich so zu den anderen grossen Giganten, wie zum Beispiel World of Warcraft oder Call of Duty Black Ops, sind es viermal so viel. Also es ist wirklich eine unglaubliche Zahl. Nicht nur jetzt einfach, weil es gut ist, das Spiel, sondern weil es eben auch ein besonderes Geschäftsmodell hat, nämlich Free-to-Play, ist ein sogenanntes Free-to-Play-Spiel. Also es ist gratis zum Spielen.
Aber irgendwie muss ja dann der Hersteller doch noch zu seinem Geld kommen. Das macht ziemlich keinen Sinn.
Ja, genau, das funktioniert so. Im Spiel ist es so, je nachdem wie gut dass man da kämpft in diesen Gefechten, kommt man dann am Schluss von einem Gefecht Erfahrungspunkt über und Silber, so eine Spielwährung, und mit dem kann man dann seinen eigenen Panzer verbessern oder neue Panzer freischalten. Ja. Und zusätzlich zu dem Silber gibt es auch Gold. Und das Gold, das kann man kaufen für echtes Geld. Also als Beispiel 2500 Gold kauft man für ungefähr 13 Franken, und mit dem könnte man dann zum Beispiel seinen Account in so einen Premium-Account umwandeln und könnte dann während dem Spielen mehr so Erfahrungspunkte über und mehr Silber. Also das bedeutet dann, wenn man echtes Gold kauft für echtes Geld, dann spart man eigentlich Zeit. Es geht dann so ein bisschen schneller vorwärts im Spiel.
Und das machen die Leute dann wirklich, das
ja,
Kaufen?
Ja, und in diesem Spiel offenbar auch sehr stark. Es sind da keine wirklich genauen Zahlen öffentlich bekannt, aber der Chef von der Hersteller, der hat letztes Jahr mal in einem Interview gesagt, dass etwa ein Viertel der Spieler auch Geld ausgeben. Die anderen drei Viertel spielen es gratis, etwa ein Viertel gibt auch Geld aus. Und das ist sehr ein hoher Wert. Bei anderen Spiel so in diesem Free-to-Play-Markt ist das eigentlich meistens so im einstelligen Prozentbereich, die Leute, die tatsächlich auch Geld ausgeben. Da ist es bei einem Viertel. Und mit dem machen die wirklich sehr, sehr viel Umsatz. Auch da gibt es keine präzise Zahlen, aber der Chef hat dort mal von einem tiefen zweistelligen Millionenbetrag geredet, also irgend 11, 12 Millionen so im Monat. Also sehr, sehr viel, oder sehr erfolgreich. Wargaming heisst das Unternehmen, wo hinter World of Tanks steht. steht, die kommen ursprünglich aus Weißrussland, zu Minsk sind die daheim. Mittlerweile haben die weitere Studios aufgemacht, in Kiew hat es eins, in St. Petersburg. Noch andere Vertretungen, so zu Westeuropa, USA, Asien. Die haben mittlerweile 1300 Angestellte und wachsen dann verrückt schnell, 500 mehr Angestellte als noch letztes Jahr hatten. Also es ist wirklich verrückt. Sie sind World of Tanks immer so ein bisschen am Weiterentwickeln und jetzt gehen sie auch noch in andere Gebiete, machen noch World of Warplanes und World of Warships. Also so ein kleines War-Imperium, das die da bauen, zu Minsk.
Ich behaupte mal, wenn man 10 Leute fragt, was sie am liebsten haben am Internet, dann sagen 5, dass sie immer informiert bleiben. 4, die sagen, dass sie mit allen in Kontakt bleiben können. Und einer vielleicht, der sagt, dass es so wahnsinnig herzige Kätzli-Videos hat im Internet. Aber niemand, ganz, ganz sicher niemand sagt, dass ihm Passwörter besonders gut gefallen. Das geht auch um Nick Hartmann. Also.
Es sind ein Aufreger, entweder weil man sie ständig vergisst oder weil man ständig muss Angst haben, dass sie jemanden knacken könnte. Darum, Jürg Tschirn von der SRF Digital Redaktion, können wir gleich schon Abschied nehmen von diesen lästigen Passwörtern. Das wäre eine Innovation.
Ich würde es dir jetzt gerne versprechen, aber leider kann ich es nicht. Also man hofft ja schon lange darauf, dass das Passwort endlich mal beerdigt werden kann. Es ist gerade auch aktuell wieder ein Thema. Letzte Woche hat Google eine Idee vorgestellt, was man als Passwort brauchen, nämlich ein Stück Schmuck, das quasi hardwaremässig die Anmeldung für ihn übernimmt. Es gibt auch ganz andere Vorschläge, was da Nachfolger könnten sein von Passworten. Die Augen scannen zum Beispiel, also einen Iris-Scan oder den Fingerabdruck zum Einloggen. Es gibt auch Gesichtserkennung und die gibt es sogar schon in Praxis. Also es gibt Smartphones, die sich nur entsperren, wenn sie ein Gesicht durchkennen vom Sitzer.
Also statt 1, 2, 3, 4 und so weiter einzugeben, kann man einfach das Gesicht her haben und das geht.
Das geht mehr oder weniger. Es gibt noch so ein bisschen Probleme. Also wenn man anders aussieht an diesem Tag als auf dem Bild drauf, wenn man zum Beispiel eine Kappe anhat jetzt im Winter oder eine dicke Brille oder sonst etwas, dann macht es noch Probleme. Es ist also nicht hundertprozentig zuverlässig. Noch fast schlimmer, es ist eben auch nicht hundertprozentig sicher.
Tönt nach James Bond und Hightech. Was ist denn daran nicht gut?
Ja, man würde es ja meinen, Gesichtserkennung, das ist doch super modern, aber die lässt sich eben sehr einfach überlisten. Nehmen wir wieder das Beispiel vom Smartphone, das so funktioniert. Mein Kollege in der Redaktion, der Reto Wittmer, hat so ein Telefon und da haben wir mal geschaut, wie schwierig ist es da, darum herumzukommen, die Gesichtserkennung. Und es hat eigentlich sehr wenig gebraucht. Ich musste nur ein Foto machen vom Gesicht von Reto mit meinem Handy. Ich habe das Bild dann von Reto sein Handy gehabt und das hat dann gedacht, das sei der richtige Reto und hat sich entsperrt. Also, ich glaube, da wäre sogar das Passwort 1, 2, 3, 4 noch sicherer gewesen. Wir haben auch ein Video davon gemacht, wo man sieht, wie einfach das geht. Und haben uns eben auch ein bisschen die anderen Alternativen angeschaut, die es da zum Passwort so geben. Also der Fingerabdruckscanner oder eben der Iris-Scan, also der quasi den Fingerabdruck vom Auge anschaut.
Und dort kann man auch so einfach bescheissen?
Ja, beim Fingerabdruck, da muss man eigentlich nur so à la Sherlock Holmes irgendein Glas nehmen, wo jemand angelenkt hat, das pudert man dann ein und kann den Fingerabdruck mit einem Klebstreifen sichern und die schlechteren Scanner lassen sich da überlisten. Und wer es ein bisschen raffinierter möchte, der könnte sich auch aus Gummibärchen quasi Gelatine machen und aus dieser künstlichen Finger formen. Ich muss aber sagen, das haben wir nicht ausprobiert, das wäre, glaube ich, zu grosse Sollerei geworden.
Schon seit einem Zeitchen heisst es, jetzt braucht man sich die ganzen Zahlen- und Zifferkombinationen dann nicht mehr zu merken. Aber passiert ist nicht viel. Wir geben immer noch munter 1, 2, 3, 4 oder einen Wochentag oder das Geburtsdatum von der Liebsten ein, wenn wir in unser E-Mail-Konto reinkommen wollen. Aber Jürg Tschirn von der SRF Digital Redaktion. Jetzt ist wieder Schwung in die Geschichte gekommen. Google, du hast es vorher gesagt, hat letzte Woche eine Alternative zum Passwort vorgestellt. Eine Art Schmuck, wo die Anmeldung für einen übernimmt.
Ja, das ist fast eine Idee, die sie haben, aber es ist eine sehr interessante Idee. Finde ich. Es ist ja etwas, was man immer dabei hat. Ein Fingerring, zum Beispiel ein Schmuckstück. Und der wird mit einer Hardware ausgestattet, die für ihn die Anmeldung beim System übernimmt. Also zum Beispiel beim Computer oder beim Webbrowser. Und wenn man eben diese erste grosse Hürde geschafft hat, die erste Anmeldung, wo das System dann weiss, aha, das ist der richtige, das ist der richtige Benutzer, dann tut es alle anderen Konten quasi automatisch im Hintergrund für ihn anmelden. Und man muss sich da nicht mehr gross um die Passwörter kümmern. Der Fingerring ist ein Beispiel.
Ich denke, bei einer Scheidung problematisch.
Auch bei Männern, die vielleicht nicht so gerne Schmuck haben oder so. Also es muss nicht ein Fingerring sein. Man könnte es zum Beispiel auch ganz profan mit dem Handy machen. Dort meldet man sich dann zuerst mit dem PIN an, dann weiss das Gerät, aha, der rechtmässige Besitzer ist hier. Und das Handy übernimmt dann eben die Anmeldung am System und auch die weiteren Anmeldungen an alle Konten, die man hat. Das ist so ein bisschen sich anmelden in zwei Schritten. Das macht das Ganze sicherer, als wenn man einfach nur ein Passwort hätte.
Du hast gesagt, das ist eine Idee von Google. Wieso machen wir denn das noch nicht mit dem Handy oder mit dem Fingerring anmelden?
Es klingt wahnsinnig bequem und eigentlich auch verlockend. Es hat aber zwei, drei Probleme noch. Das eine ist, es müssen ganz viele verschiedene Parteien mitspielen, damit das funktioniert. Also Google geben mal den Standard vor und da müssen dort Leute, die Geräte herstellen, zum Beispiel, müssen das akzeptieren. Aber auch Webseitenbetriebe müssen sagen, okay, wir lassen uns auf den Standard ein. Und das ist schwierig, so etwas durchzusetzen, gerade im Internet, wo es ja wahnsinnig viel Mitspieler gibt. Also sogar Google hat dort wahrscheinlich Probleme. Es hat jetzt schon mehrere Anläufe gegeben, so irgendwie etwas Sicheres durchzusetzen. Ist nichts passiert. Also das wäre das eine. Das andere ist, was passiert, wenn man sein Handy verliert oder wenn ihm jetzt der Fingerring gestohlen wird. Dann hat der Dieb ja eigentlich Zugriff auf alle Konten, die man hat. Also die stehen dann sperrangelweit offen. Ist ein Problem, das noch nicht so gelöst ist. Oder auch, wenn man zum Beispiel Trojaner auf dem Handy würde installieren, also irgendeine Schadsoftware, wo man dann die Passwörter ausspionieren könnte. Also das zeigt auch die raffiniertesten Methoden, auch Sachen, die jetzt von Google kommen, eine hundertprozentige Sicherheit. Das kann es in dieser Hinsicht einfach nicht ganz geben. Es gibt Methoden, die sind bequem, also zum Beispiel das Handy oder der Fingerring, wo man immer dabei hat, nicht extra etwas mitschleifen muss. Und es gibt Methoden, die sind dafür sicher. Und die bequemen Methoden, das kann man vielleicht sagen, das sind eben leider selten die sichersten.
Jürg, da schreibt uns der Marc Frey mit einem Mail ins Studio SRF3-Hörer aus Zürich. Es gibt Passwortverwaltungssoftware, wie zum Beispiel 1Password. Der Jürg nickt, er kennt das. Somit muss man nur noch ein einziges, möglichst sicheres Passwort merken. Bei einer Website wird beim Login dann das entsprechende Passwort automatisch eingesetzt. Praktisch und sicher. Ausrufezeichen. Schreibt der Marc. Meinst du auch?
Praktisch und sicher, ja. Es ist sicher eine gute Alternative dazu, sich x Passwörter müssen zu merken, die wahnsinnig sicher sein und dann am Schluss vergisst man sie und nimmt eben doch nur 1, 2, 3, 4. Also so ein Passwortmanager, wie gesagt, man hat ein Passwort, hinten dran sind alle anderen Passwörter geschützt eigentlich. Also das heisst, solange
so man ein Passwort zum Safe?
Genau, so, ja. Genau, zum Master-Safe kann man sich da eigentlich vorstellen, wo alles hinten dran lagert. Das heisst, wenn man das eine Passwort für den Passwortmanager gut wählt und das auch ja nicht vergisst oder weiter sagt, dann ist das wirklich eine gute Alternative.
Also dann schaffen wir doch jetzt an dem einzigen guten Passwort. Wie findet man so eins, wo man sich auch noch merken kann?
Es gibt verschiedene Tipps. Der erste, der tönt vielleicht ein bisschen unanständig, länger ist besser. Also mindestens 8 Buchstaben oder Zifferlänge sollte es schon sein. Je mehr man dazu tut, umso sicherer wird so ein Passwort. Weil die Leute, die das knacken wollen, die haben mittlerweile sehr, sehr starke Rechner und da geht es wirklich im Nu. Die kleineren oder kürzeren Passwörter können es dechiffrieren und je länger, umso länger geht es halt auch für die, die im Böses wollen. Anderer Tipp wäre, kenne ich echte Wörter zu nehmen, also im Passwort keine Wörter drin zu tun, die es gibt, auch keine Namen. Auch wieder hier die Hacker, die die Passwörter knacken wollen, die einfach alle Wörter, die es gibt, durchlaufen und die haben mittlerweile Rechner, die das so schnell machen, das ist wirklich kein Problem. Und lustig in diesem Zusammenhang ist, gestern jetzt gerade eine Pressemeldung gegeben, die auf eine Studie hat hingewiesen, dass gute Grammatik bei Passwörtern schlecht sei. Also wenn man ein Wort falsch schreibt oder auch wenn man einen Satz hat und der grammatikalisch total quer schreibt, gibt, dann ist es eben viel schwieriger zum Raten. Also alle die Leute, die ja schon im Diktat vielleicht Mühe hatten, die können jetzt mal profitieren von dem. Allgemein kann man aber sagen, dass mittlerweile die Rechenleistung von den Hackern und von den Computern, die man kann brauchen kann, so gross ist, dass einmal falsch geschriebene Wörter oder Sättig, wo man noch eine Zahl drin nimmt, statt ein 3 zum Beispiel nimmt, statt ein E und so, alles das schützt nicht mehr. Wirklich Beste ist eine total zufällige Kombination von Zahlen und Buchstaben.
Jetzt verlangst von mir ein möglichst längs Passwort und dann erst noch eins, das man gar nicht richtig lesen kann. So etwas kann sich ja gar kein Mensch im Kopf behalten. Wir brauchen ja mittlerweile auch einen riesengroßen Rechner und eine Milliarde von der EU, damit wir unser Hirn nicht erforschen können. Hallo?
Ja, es ist wirklich viel verlangt. Darum gibt es noch gerade eine ESOS-Brücke dazu, wie dass man das machen kann. Also ein möglichst längs Passwort, wo gar kein richtiges Wort mehr ist. Am besten tut man sich einen Satz ausdenken, und dort wieder, je länger der Satz ist, umso besser. Merkt sich aber dann nicht den ganzen Satz als Passwort, sondern nur immer die ersten Buchstaben oder Ziffern, die von diesem Satz sind. Also konkret an einem Beispiel nehmen wir den Satz «Ich habe drei herzige kleine Büsis». Dann würde man das «I» nehmen, das grosse, das kleine «H» von «HB», das «3», das kleine «H» von «Herzige», das kleine «K» von «Kleine», das grosse «B» von «Büsis». Und aus diesem Satz hat man dann auch das Passwort «IH3HKB». Schön gemischt, Zahlen und Buchstaben schön gemischt, gross und Kleinschreibung. Es ist eine ESUS-Brücke, wie man sich eben so total zufällige Kombinationen kann merken. Das ist das eine, was ich da als Tipp mitgeben kann. Fast noch wichtiger oder eigentlich das Wichtigste, was Passwort angeht, ist aber, dass man nicht überall das gleiche Passwort nehmen. Hacker können nämlich bei einem bestimmten Webdienst zum Beispiel an die Login-Informationen herkommen, also Benutzername, Passwort. Und wenn man sich überall bei jedem Dienst, den man hat, Twitter, Facebook, Gmail, wenn man sich überall gleich anmeldet, dann stehen dann halt wirklich alle Türen offen. Darum für jeden Dienst ein anderes Passwort nehmen.
Jetzt verlangst du schon wieder so viel. Ein Passwort für Google, eins für Facebook, eins für Twitter und so weiter. Das passt ja in den grössten Kopf nicht rein.
Auch hier gibt es für die kleineren Köpfe mir gesagt, hey, ein Trick. Man nimmt das sichere Passwort von vorher, also das rein zufällige IH3HKB.
Das ist sehr einleuchtend. Das
absolut,
ist wirklich cool.
Gell, ja. Gell, das
ILSRF3. I love SRF3.
Genau, das kann man wirklich mit jedem Satz, den man machen will, am besten sollte es noch eine Zahl drin haben. Also man nimmt das Passwort, das man sich mit dieser ESUS-Brücke gebildet und tut jetzt das Variieren von Dienst zu Dienst, den man hat. Also bei Google zum Beispiel stellt man die ersten drei Buchstaben vor den Rat, G-O-O. Da hat man den G-O-O-IH3HKB. Bei Facebook würde man wieder die ersten drei Buchstaben vom Dienst vorher dran stellen, also F-A-C. Und so kann man ganz leicht Variationen machen von einem sicheren Passwort, wo man sich eben wirklich auch behalten kann im Kopf. Das ist das, was man machen kann. Und eben, wie gesagt, wenn es einem wirklich zu kompliziert ist, dann nimmt man dann halt noch den Passwortmanager, dann muss man sich wirklich nur noch ein richtig sicheres Passwort merken. Zum Thema Passwörter und was sie ersetzen können, da haben wir auch ein Video gemacht auf srf.ch. Dort unter Digital, da seht ihr, was beim James Bond zum Beispiel schon alles für Passwortalternativen sind vorgekommen. srf.ch, dort unter der Rubrik Digital.
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps für euch.
Ja, diese Woche hat Simon Gantebey eine Frage und Guido, ich glaube, die Frage geht um Streams.
Ja, genau. Er ist, glaube ich, jemand, der die Livestreams hört, aber nicht über den Player auf unserer Webseite, sondern sonst irgendwie in einem Programm oder in einem Gerät. Und hat bemerkt, dass dort ja noch die alten Adressen drin sind in den Adressen von dem Stream. Also Das ist immer noch drs.ch dort drin. Und er macht sich jetzt Sorgen, weil wir ja den Namen geändert haben auf SRF, dass die Streams dann irgendwann nicht mehr gehen und hat wollen wissen, wo es neue Adressen gibt. Ich weiss da eigentlich nur, dass die alten Adressen weiterhin funktionieren, dass auch nicht geplant ist, die abzustellen demnächst. Und wenn wir natürlich die würden abstellen, dann würden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir neue Adressen automatisch umleitet auf die alten, also umgekehrt muss ich sagen, die alten automatisch umleiten würde auf die neuen, dass die also weiterhin würden funktionieren. Und natürlich, bevor wir da irgendetwas abstellen, sagen wir das euch ganz sicher weit genug im Voraus.
An dieser Stelle hier. Und eine zweite Frage haben wir auch noch bekommen und der geht um die Lautstärke in den Podcasts.
Genau, der Michael Scherr hört verschiedene Podcasts von Schweizer Radio und Fernsehen und hat bemerkt, dass die unterschiedliche Lautstärken haben. Er beschwert sich darüber, dass die von der Nachtwache sehr leislich sagen.
Macht ja Sinn eigentlich.
Ja genau, man könnte sich jetzt rausschnurren und sagen, das muss halt so sein, weil in der Nacht muss es ein bisschen leislicher sein. Nein, das liegt eigentlich daran, dass er meint wahrscheinlich, dass das irgendwie automatisiert passiert, wie die Podcasts erstellt werden. Und das ist nicht so, wir machen die von Hand, also die entsprechenden Redaktionen von diesen Sendungen schneiden damit das Zweig und machen Signet hinten und vorne an und spielen das dann neu aus. Und dort arbeiten halt die verschiedenen Leute ein bisschen unterschiedlich und machen dort dann zum Teil auch unterschiedliche Lautstärken. Wenn es normal live gesendet wird, das Radioprogramm, dann hat es eben noch so eine Aufbereitung drin, wo noch ganz ein Haufen Technik und Geräte die Lautstärke ausebnet und alles gleich laut macht. Aber bei den Podcasts, die passieren sozusagen vor dieser automatischen Aufarbeitung und darum menschelt es dort ein bisschen.
Ist natürlich schwierig für die Redaktionen, das alles aufeinander abzugleichen. Ich hoffe, wir haben diese Frage zumindest beantworten können. Und wenn ihr noch mehr so Fragen habt, dann schickt uns die. Oder auch wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder einfach wenn ihr Kritik habt und nicht zufrieden seid mit dem, was wir hier machen, schickt das an die Adresse digital@srf.ch oder schreibt uns auf Facebook. SRF Digital heissen wir dort. Und das war es für diese Woche von Digital, einem Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter Digital.